SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
Heute Professor Manfred Spitzer zu seinem Buch Cyberkrank, wie das digitale Leben unsere Gesundheit ruiniert. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag am Radio und hier in der übrigens überfüllten Orangerie in Blieskastel. Junge Menschen verbringen täglich viele Stunden vor Bildschirmen. Werden sie dadurch klüger und sozial besser vernetzt? Milliarden von Menschen schauen alle 7 Minuten auf ihr Smartphone. Werden sie dadurch smart oder entsteht dadurch eher ein Suchtverhalten? Brauchen wir vielleicht eine Art Antidrogengesetze für diesen Bereich? Herr Professor Spitzer, das ist ja nicht das erste Buch, das wir von Ihnen vorstellen. Ich habe aber leider das Gefühl, dass Sie nicht so viel bewirken konnten mit den Büchern. Stimmt das?
Neulich schreibt mir einer aus Japan und sagte, der Chef unserer Uni hat vor kurzem eine Rede vor 2000 Studenten Erstsemestern gehalten und sein Aufruf war, quit your smartphone or quit university. Also er hat ganz klar gesagt, euer Smartphone, das hat schädliche Auswirkungen auf euer Lernen, eure Aufmerksamkeit, auf eure Persönlichkeit, deswegen passt auf und das kann der nur, weil das ein Informatiker ist, das kann der nur aus meinem Buch haben, das seit über einem Jahr auch auf Japanisch vorliegt. Und da bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh. Ich bin auch in 2 Wochen zum Beispiel in Moskau zu mehreren Vorträgen. Warum? Weil mein Buch auch auf Russisch vorliegt. Und allein die Tatsache, dass das Jugendwort 2015 Zombie heißt, also Smartphone-Zombie, und ein Zombie ist der Terminus technicus für einen willenlosen, seelenlosen Menschen, der zeigt ja, dass unsere Jugend es begriffen hat. Nämlich, das Ding macht aus mir einen willenlosen, seelenlosen Menschen, was absolut den Nagel auf den Kopf trifft. Insofern, ich bin eigentlich optimistisch, dass sich was tut. Natürlich kämpfe ich, wenn man so will, gegen eine übermächtige Lobby, die reichsten Firmen der Welt.
Es gibt ja Länder, in denen diese ganzen neuen Medien besonders stark verbreitet sind. Dazu gehört Südkorea. Aber genau in den Ländern zeigen sich jetzt auch vielleicht zuerst die schlimmen Nebenwirkungen.
Genau so ist es. Nach den neuesten Zahlen vom Wissenschaftsministerium in Südkorea haben die bei den 12- bis 19-Jährigen einen Suchtanteil, und zwar der Smartphone-Sucht, von über 30%. Das wird seit 2011 überhaupt erst erfasst und ging mit 11% los. Also jetzt sind sie bei einem Drittel Smartphone-Süchtige. Und um es auch ganz klar zu sagen, diese Sucht gibt's natürlich wirklich. Das sind Menschen, die können nicht mehr aufhören, die werden aggressiv, wenn man sagt, mach nicht. Neulich kam eine Frau auf mich zu nach einem Vortrag und sagte, Herr Spitzer, mein Sohn, dem habe ich jetzt mal sein Smartphone abgenommen, weil er hat einfach zu viel mit dem Ding gemacht. Und da hat er mich in die Hand gebissen. Was meinen Sie denn dazu? Und da sage ich, naja, also wer die Hand beißt, die ihn füttert, also wörtlich, es war seine Mutter, der muss süchtig sein. Das kann man sich gar nicht anders erklären. Und diese Erscheinungen haben immerhin den koreanischen Staat dazu bewogen, erstens, dass die Spieleserver nachts um 12 abgeschaltet werden, per Gesetz. Zweitens, dass wenn Sie unter 19 sind und ein Smartphone kaufen, dann muss da eine Software drauf, die den Zugang zu den schlimmsten Dingen verbietet. Und zweitens, die den Eltern mitteilt, wie viele Stunden sie täglich mit dem Smartphone verbringen. Und wenn das eine bestimmte Zeit übersteigt, dann bekommen die Eltern einen Brief, passt auf euer Kind besser auf, das ist zu viel am Smartphone. Also das ist Gesetz in Südkorea. Und einfach deswegen, weil die 2 Jahre weiter sind als wir, was die Internetnutzung und was die, ich sag mal, Durchseuchung mit digitalen Medien des gesamten Alltags anbelangt. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, die Gesellschaft, die lernt am ehesten mit diesen Dingen umzugehen und auch ihre Kinder und Jugendlichen davor schützt, denn es schadet ja massiv, das ist die Gesellschaft, die das Rennen im 21. Jahrhundert im globalen Wettbewerb macht. Wenn wir weiter so verantwortungslos zulassen, dass ein halbes Dutzend amerikanischer Firmen noch reicher werden, indem sie die Köpfe der nächsten Generation vermüllen, dann sind wir selber schuld.
Weil Sie schon die Jugendlichen ansprechen, die sind ja das Kernproblem, denn unser Gehirn wird ja überhaupt erstmal gebildet. Das heißt, es werden Pfade im Gehirn gelegt und so weiter. Das ist von vielen Hirnforschern schon untersucht worden. Nun hat man zwar inzwischen festgestellt, dass auch wir Älteren durchaus noch ein gewisses Potenzial haben. Also es ist noch überhaupt irgendetwas zu machen. Aber weitgehend sind die Autobahnen im Gehirn sozusagen schon gebaut. Aber richtig schlimm ist es dann bei wirklich kleinen Kindern. Und da ist es schon erschreckend, wenn ich in Ihrem Buch lese, dass in den USA das Durchschnittsalter für Fernsehgucken bei 9 Monaten liegt.
Ja, das ist tatsächlich sehr besorgniserregend, wobei man sagen muss, die Amerikaner haben überhaupt noch nicht kapiert, worum es geht. Also ich war auch dort schon zu Vorträgen, die gucken mich immer an, als käme ich vom Mars, wenn ich erzähle, dass digitale Medien auch unerwünschte Wirkungen haben könnten. Die sind stolz darauf, ihr Kind kann schon ein iPad bedienen, wenn es noch nicht sprechen und noch nicht laufen kann. Da sind die froh drüber und finden das toll und sagen, das können Sie auch googeln, Steve Jobs hat das Betriebssystem unserer Babys verändert mit dem iPad. Da kann ich nur sagen, furchtbar, denn gerade die Hände zum Beispiel, die müssen natürlich die Dinge begreifen und die lernen durch das Begreifen, was ja verstehen bedeutet. Unsere Sprache ist da sehr weise. Und wenn man dem Kind nur eine eigenschaftslose Glasoberfläche zur Verfügung stellt, über die es wischt, egal, was da für ein Bild drauf ist, dann kann es ja keine objekttypischen Greif- und auch sensorischen Repräsentationen hier oben ausbilden. Das heißt, wenn ich dem Kind ein iPad gebe, ist das ein aktiver Beitrag zu dessen Verdummung. Und zwar ein ganz heftiger Beitrag. Denn alle höheren geistigen Zentren, die können ja nur dadurch mit der Außenwelt in Verbindung treten über Sensorik und Motorik. Und genau das passiert auch. Wenn aber die Sensorik und Motorik, wenn da nichts ist an Differenziertheit, wie soll dann das Denken differenzierter werden? Es geht nicht. Also die Zahlen kommen über die Finger in den Kopf, weswegen je mehr Fingerspiele sie im Kindergarten machen, desto besser sind sie mit 20 in Mathematik. Dazu gibt es 2 Studien. Nobelpreisträger-Lebensläufe unterscheiden sich von Nicht-Nobelpreisträgern-Lebensläufen dadurch, und das ist das Einzige, was man gefunden hat, die haben ja mit Bauklötzen gespielt als Kind. Also wenn man das alles weiß und weiß, wie wichtig Sensorik und Motorik als Kind ist, dann ist ganz klar, iPads im Kindergarten, digitale Technik im Kindergarten, ist ein aktiver Beitrag zur Verdummung und nicht ein Beitrag zur Intelligenz oder irgendwie zur Förderung von jungen Menschen. Und es ist eigentlich kriminell, dass wir gerade in die Kindergärten mittlerweile schon digitale Informationstechnik tun. Das Programm Schlaumäuse von Microsoft gibt es in über 7000 Kindergärten in Deutschland. Das muss man wissen. Und es schadet da, es richtet Schaden an. Schlimmstenfalls fixt es die Kinder noch an, denn wir wissen, digitale Medien machen süchtig.
Wenn wir über Gehirnentwicklung sprechen, dann betrifft das ja nicht nur den kognitiven Bereich, also Wissen, Fähigkeiten und so weiter. Es geht ja auch um soziales Lernen, um Einfühlungsvermögen und so weiter. Sie schreiben in Ihrem Buch irgendwo so schön, ich versuche es zu zitieren aus dem Kopf, dass Facebook sich zu Gemeinschaftserlebnis ungefähr so verhält wie Popcorn zu gesunder Ernährung.
Richtig.
Wobei Popcorn ja groß ist, riesig, aber nicht viel drin, ne?
Und so ist das mit Facebook. Es ist groß und riesig, aber Sie haben ja nicht wirklich Sozialkontakte. Und das Problem, wenn Sie in Facebook sind, die meisten, die ich hier sehe, sind so in meinem Alter oder drumherum 10 plus minus 10 Jahre, wenn Sie in Facebook sind, das macht ja nichts, weil Ihr Hirn ist ja fertig. Es gibt sogar eine Gruppe der Bevölkerung, denen schadet das Internet und der Computer nicht. Und vielleicht, es gibt ein paar Studien, nützt es sogar. Wissen Sie, wer das ist? Die Rentner, die dürfen das. Deren Hirn ist nämlich fertig, die haben Lebenserfahrung, die können damit umgehen und können tolle Sachen mit Internet und Computer machen. Aber 8- bis 12-jährige Mädchen, von denen wir wissen, dass sie in den USA zum Beispiel 2 Stunden täglich mit anderen Mädchen verbringen, aber 7 Stunden täglich in Facebook sind, die sollten das nicht sein. Denn bei denen entwickelt sich ja erst noch Empathiefähigkeit, Fähigkeit zum Dekodieren von Emotionen aus Sprachmelodie oder Mimik oder Gestik. Und wie wollen Sie das lernen, wenn Sie vor dem Bildschirm sitzen? Das können Sie gar nicht. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir die davor schützen, damit sie reale Kontakte haben. Und wenn wir wissen, wir haben eine Studie, das ist die größte, die es dazu gibt, die schon gezeigt hat, je mehr Bildschirmmedienkonsum ein Jugendlicher hat, desto weniger Empathie hat er für Eltern und Freunde. Das ist nachgewiesen in einer ganz großen Studie über 4000 Jugendlichen. Und wenn Sie mir noch kurz 2 Beispiele erlauben, die das für mich deutlich machen, denn man kann sagen, ach, Sie mit Ihrer Wissenschaft, ich kann Ihnen sagen, das ist in unserer Gesellschaft angekommen. 2 Beispiele. Erstens, vor etwa einem Jahr kam eine Zeitungsmeldung, da ist der 2. Chinese in Taiwan tot aufgefunden worden im Spielesalon. Ja? Und was ist da passiert? Nach 36 Stunden Spielen. Naja, wenn Sie eine Neigung zu Herzrhythmusstörungen haben, wie die wahrscheinlich hatten die beiden, und dann 36 Stunden nichts trinken, bringen Sie Ihren Elektrolythaushalt durcheinander und dann haben Sie Herzrhythmusstörungen. Und wenn Sie das haben und werden Sie ohnmächtig, normalerweise kommt jemand und wappelt Sie auf und Ihnen wird geholfen. Wenn aber der Zuständige, der Sie beobachtet, denkt, naja, der spielt seit 36 Stunden und hängt jetzt über der Konsole, dann schläft er halt mal. Und wenn man dann nichts macht, 10 Minuten nicht durchblutetes Gehirn reicht und Sie sind tot. Dann waren die eben 2 Leute waren tot. Und das Schlimmste an der Zeitungsmeldung war der letzte Satz. Da stand nämlich, die anderen Spieler haben weitergespielt. und haben sich überhaupt nicht gekümmert und haben sich sogar entsetzt geäußert, als die Polizei für die Spurensicherung abgesperrt hatte. Die haben einfach nicht aufhören wollen an ihrer Spielekonsole. Also hier ist jemand, der Nachbar ist tot und es interessiert niemanden. Jetzt könnten Sie sagen, was gehen uns zwar durchgeknallte Chinesen an, das können Sie aber nicht. Die kurze Zeit später kam nämlich die weitere Zeitungsmeldung ganz deutschlandweit, Unfall auf der A2 bei Magdeburg. Und dann kam der Notruf, Viertelstunde später kam die Polizei und der Sanitätsdienst und es hat kein einziges Auto in dieser Zeit angehalten, um zu helfen. Die Polizei hat sogar beobachtet, als sie dann angefahren kam, dass die Leute Slalom um 6 Verletzte auf der Fahrbahn gefahren sind. Manche haben angehalten, Fenster runtergekurbelt mit ihrem Smartphone, ein Bild gemacht und sind weitergefahren. Weniger Empathie geht nicht und die ist bei uns mitten in der Gesellschaft angekommen. Und das macht mir wirklich größte Sorgen in einer Gesellschaft von Zombies, von mitleidslosen, willenlosen, seelenlosen Menschen will ich nicht leben.
Aber man muss sich doch vielleicht auch mal grundsätzlich Gedanken drüber machen. Und dafür gibt es ja eigentlich auch wirklich Experten bei Pädagogen und so weiter, die wissen, wie man lernt. Also ich habe mal ein Funkkolleg Kunst produziert beim Saarländischen Rundfunk. Da war eine unserer wichtigsten Thesen, man sieht nur, was man weiß. Wenn man keine Vorwissen hat, sieht man auf einem Bild auch praktisch nichts Wesentliches. Und ähnlich ist es doch mit Wissen auch. In Ihrem Buch lese ich, dass nur durch bereits vorhandenes Wissen kann man neues Wissen erwerben. Und Wissen ist ja noch nicht Verstehen, da ist es ja noch schlimmer.
Das ist richtig. Also da wird heute einfach ganz viel Unfug ständig kolportiert. Also Sie haben das alle schon gehört, wir brauchen doch heute gar nichts mehr wissen, wir können ja alles googeln. Das ist Unsinn. Weil wenn Sie nichts wissen, haben Sie auch keine Frage oder googeln Sie auch nicht, erstens. Ja. Zweitens, wenn Sie ein bisschen was wissen, nützt Ihnen Google nichts. Weil es wird immer so getan, als bräuchte man Medienkompetenz und dann könnte man alles googeln. Das stimmt aber nicht. Weil was Sie brauchen, ist Vorwissen. Denn nur das erlaubt Ihnen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ein interessanter Anwendungsfall hat sogar einen Namen. Der heißt Morbus Google. Das ist nicht von mir, können Sie selber googeln, ist von anderswo. Was ist Morbus Google? Da geht man zum Hausarzt und der Hausarzt hat wenig Zeit und sagt dann kurz was zur Diagnose und dann kommt man heim heute und was macht man? Man googelt erstmal, weil man ja nichts verstanden hat. Nun kommt die geballten Ergebnisse der weltgrößten Suchmaschine und ihr geballtes medizinisches Nichtwissen prallen aufeinander. Und wenn Sie dann Kopfweh googeln, sind Sie ganz schnell bei Hirntumor. Und was das mit Ihnen macht, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Sie gehen zum nächsten Doktor, das kostet unser Gesundheitssystem mittlerweile mehr. Messbar Geld und Sie sind durch den Wind, weil Sie sich richtig Sorgen machen und das ist nicht gut. Das zeigt einfach, wenn Sie im Bereich der Medizin googeln, ist es sehr hilfreich, wenn Sie Arzt sind. Weil dann wissen Sie was und können sofort kapieren, das taucht was und das nicht. Und je mehr Sie, also ich bin Psychiater, ich kann in der Psychiatrie super gut googeln und finde auch noch das kleinste Fitzel, was ich nicht weiß. Sie könnten das nicht. Aber wichtig ist, das betrifft alle Bereiche, weswegen man muss Wissen haben und Wissen gibt es nur hier oben. Es gibt kein Wissen da draußen in der Cloud. Da draußen gibt es Informationen und damit die zu Wissen werden, muss ich die in mein Wissen einbauen und das muss ich schon haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben nicht Wissen durch Google ersetzen können. Sie können umso besser googeln, je mehr Sie wissen. Alles andere ist dummes Zeug. Und noch vielleicht eine kurze Anmerkung. Es wird manchmal gesagt, ja, wir haben doch heute kein Wissen auf Vorrat mehr. Wir brauchen nur noch Wissen auf Abruf. Das klingt so wie produzieren, nicht mehr auf Vorrat, sondern just in time und die Autobahn ist unser Ersatzteillager und all sowas. Im Bereich von Wissen ist das völliger Unfug. Weil je mehr Sie wissen, desto mehr können Sie auch noch mehr Wissen aneignen. Ich möchte es auch erläutern, weil das oft nicht so klar ist. Schauen Sie mal, hier ist ein Deutscher, der kann Deutsch und hier ist ein Deutscher, der kann Deutsch und 5 Fremdsprachen. Die sind beide 30. Also schon die Hirne ziemlich fertig. Aber wer kann denn jetzt die Fremdsprache besser lernen? Der nur Deutsch kann, der schon 5 andere noch dazu kann. Der schon 5 andere kann. Es gibt einen, der kann 56 Sprachen. Der kann die gar nicht in 5 Jahren gelernt haben, jeder Einzelne wie der Säugling die Muttersprache, so lang braucht der Säugling, 5 Jahre etwa. Ja, das geht nicht, wäre ja 300 Jahre, geht nicht. Also wie hat er 56 Sprachen gelernt? Ganz einfach, je mehr er konnte, desto leichter konnte er die nächste lernen. Und es geht in der Musik so, das ist überall so. Und daraus folgt was ganz Interessantes, nämlich wir haben keine Festplatte im Hirn. Die Festplatte in meinem Computer, wenn die 50% voll ist, dann passt noch 50% rein. Und wenn die 90% voll ist, passt noch 10% rein. Mein Gehirn. Das ist ein ganz paradoxer Speicher, der hat die Eigenschaft, je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Deswegen ist es dummes Zeug zu sagen, die Jugend, die lagert aus und deswegen kann sie dann was anderes lernen. Ja, wenn Sie, das wäre so, als würden Sie sagen, ich lerne in der Schule kein Englisch, weil ich will später Chinesisch lernen. Das ist dummes Zeug. Also je mehr Sie können, desto mehr können Sie obendrauf lernen, weil wir haben hier oben keinen Speicher und keine CPU, wir haben 100 Milliarden Nervenzellen und die sind die CPU Und indem die verarbeiten, ändern sich die Verbindungen zwischen ihnen und das ist der Speicher. Der Speicher ist die Arbeit und die Arbeit ist der, das ist eins. Weswegen, je mehr sie damit gemacht haben, desto mehr können sie lernen. Schlechte Karten haben sie, wenn sie bis 20 nichts damit gemacht haben, dann können sie auch nichts mehr lernen. Und das ist das, was mich so aufregt, weil dazu genau tragen digitale Medien heute in unseren Bildungseinrichtungen bei. Wie gesagt, Smombi ist das Jugendwort des Jahres 2015. Die Jugendlichen selber sind ja schlau. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich kriege dauernd Mails und viele. Ich beantworte die meisten noch selber, aber es sind wirklich über 100 am Tag. Und da ist dann zum Beispiel so eine Mail drunter wie, Herr Spitzer, ich bin Realschüler und bin 13 Jahre alt und lese gerade Ihr Buch, Digitale Demenz, ist ja voll krass. Und dann schreibt er weiter und ich finde es so gut, was Sie schreiben, ich werde ein Referat drüber halten und bin mal gespannt, was dann passiert. Und da habe ich ihm zurückgemailt, berichten Sie doch mal, wenn es soweit war. Und dann hat er mir 3 Wochen später zurückgeschrieben, Herr Spitzer, wir haben noch nie über ein Referat so lange diskutiert wie über meins. Diejenigen, von denen ich weiß, dass sie so viele Ballerspiele machen, die wurden immer leiser während der Diskussion und ich habe eine 1 gekriegt. Und es war ein 13-jähriger Realschüler, der dieses Buch mit 400 Literaturstellen, und zwar wissenschaftlichen, kapiert hat, seinen Mitschülern beigebracht hat und damit für Veränderung gesorgt hat. Und vielleicht noch eine E-Mail ganz kurz, schreibt mir ein Vater, erst vor 2 Wochen. Herr Spitzer, ich war bei Ihrem Vortrag, weil einmal in der Woche bin ich irgendwo in Deutschland in der Stadthalle und erzähle das. Und ich war bei Ihrem Vortrag und ich bin nach Hause gekommen und habe gleich mit meinem 14-jährigen mal Tacheles geredet, der so viel spielt und macht. Und dann habe ich gesagt, er soll mein Buch lesen. Und dann hat er gesagt, das mache ich nicht. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du kriegst für jede Seite 1 Euro. Oh. Und dann hat er angefangen und dann geht die Mail des Vaters weiter. Und Herr Spitzer, Sie glauben nicht, was dann passiert ist. Eine Woche später kam er und sagte, Papa, du musst mir keinen Euro mehr geben, das Buch ist so spannend, ich lese es freiwillig weiter. Und noch eine Woche später kam er und sagte zu mir, ich habe mein iPhone weggeschmissen. Das gibt's. Das macht mich ganz optimistisch. Also die jungen Leute sind nicht blöd. Die kapieren, was mit ihnen los ist, was mit ihnen wird. Die haben ja auch schon solche witzigen Sachen wie, wenn die sich treffen, legt jeder sein iPhone in die Mitte und der Erste, der es anfasst, muss die Zeche zahlen. Das gibt es schon ganz verbreitet unter Jugendlichen. Und es ist interessant, es findet sich immer einer, der die Zeche zahlt, der es nicht mehr aushält, nicht ranzugehen. Ja? Das haben die alles schon drauf. Deswegen, ich bin optimistischer heute, als ich es vor ein paar Jahren war, weil ich glaube, es hat sich rumgesprochen. Und gerade die Jungen, die merken, es tut ihnen nicht gut und die reagieren dagegen.
Aber nochmal das Thema Achtsamkeit. Gerade die Konzentrationsfähigkeit lässt ja ungeheuer nach, weil man immer so schnell hin und her flippt und immer das Gefühl hat, das beschreiben ja auch Jugendliche, sie haben immer Angst, irgendetwas zu versäumen. Ja. Und das macht einen ja einfach hibbelig.
Also das ist richtig. Man muss sich so, es ist noch ein bisschen stärker. Oder man kann es noch ein bisschen drastischer formulieren, wenn man sich das Ganze vom Standpunkt der Gehirnentwicklung und der Ausbildung von Fähigkeiten anschaut. Unser Gehirn kommt ja auf die Welt und kann gar nichts. Und dann lernen wir laufen. Wie lernen wir das? Wir ziehen uns 1000 Mal irgendwo hoch, plumpsen wieder hin und unser Hirn lernt, die richtigen Impulse an die richtigen Muskeln zu schicken und dann irgendwann mal bleiben wir oben. Wir lernen sprechen. Wie? Genauso. Jeder quatscht mit uns, unser Hirn erledigt den Rest, lernt nicht Vokabeln pauken und Grammatik pauken, sondern es lernt von automatisch, weil es gar nicht anders kann. Allgemeine Wörter und die allgemeinen Regeln der Benutzung. So sind Gehirne gebaut. Wie lernt man Willenskraft? Genauso. Sie machen irgendwas, was Spaß macht, was es erstmal noch nicht gibt. Ein Lied zum Beispiel singen, dann müssen Sie das Lied im Kopf haben, aber es ist noch nicht gesungen. Dann müssen Sie es von Anfang bis zum Ende singen, weil wenn Sie mittendrin aufhören, macht es auch keinen Spaß. Und wenn Sie es zu Ende gesungen haben, hat es Spaß gemacht und Sie haben eine Frontalhirnleistung vollbracht, nämlich ein Ziel gehabt, das Ziel umgesetzt, Udo Lindenberg, sein Ding machen. Ja, das muss man 1000 Mal gemacht haben. Und dann kann man seine Dinger machen. Auf dem Baum klettern, dasselbe. Sie wollen da oben sein. Sie stellen sich vor, wie wäre es da oben? Und dann gehen Sie hoch. Und zwar ungestört. Ja, Sie machen das. Und dann sind Sie oben, sind stolz auf sich selber und haben wieder einen Willensakt vollbracht. Und wenn Sie 1000 solcher Akte, gemeinsam Fußball spielen, auf dem Gipfel laufen, ein Bild malen, das ist immer dasselbe. Sie ziehen eine Sache durch, die Sie planen und dann planvoll umsetzen. Und so lernen Sie Willenskraft. Und dann sind Sie irgendwann autonom und sind fähig, Pläne zu haben und die umzusetzen. Wenn Sie aber ständig, 250 Mal am Tag, abgelenkt werden von jemand, der sagt, hier, ich esse gerade Pizza, hier habe ich ein Bild gemacht von der Pizza, oder ich bin gerade auf dem Klo, oder ich mache das und ich weiß, alles triviales Zeug, aber Menschen sind neugierig, was ist mit den anderen? Und auf dieses Neugierphänomen setzt ja Facebook, obwohl die Inhalte leer sind. Was interessiert, was lernen Sie davon, wenn Sie merken, jemand isst gerade Pizza? Nix. Und Sie haben auch nichts durchgezogen, Sie haben nur reflexhaft reagiert und das ist das Problem. Wir müssen Dinge selber konzipieren, selber durchziehen und nichts beeinträchtigt das mehr als das Smartphone, weswegen es keinen größeren Willenskraft- und Autonomiekiller gibt als das Smartphone. Gerade bei Kindern und Jugendlichen. Wenn das nämlich nicht passiert ist mit 16 oder 18, dann war es das. Großer Manager sagt mir, Herr Spitzer, dass die unsere 16-jährige Lehrlinge, dass die keine Bruchrechnung, keine Prozentrechnung mehr können. Das ist ja nicht schlimm. Wissen Sie, was schlimm ist? Die wollen nichts mehr. Und wenn ein 16-Jähriger nichts mehr will, dann haben sie verloren. Der muss was wollen, damit irgendwas mit ihm passiert. Wenn er nichts mehr will, das können Sie ihm auch nicht von außen beibringen. Das muss der selber, wie es laufen und sprechen, tausende von Male schon geübt haben, wenn er 16 ist. Und wenn er das nicht hat, ja, dann war's das. Denn unser Gehirn hat gewisse Fenster der Entwicklung und wenn die rum sind, dann sind sie rum.